Nächste Referentin ist Katrin Eller aus Graz und sie wird uns ein Update und den Konsensus zur Lupusnephritis präsentieren. Bitte, Katrin.
Vielen herzlichen Dank. Im Sinne meiner Stimme und der Zeit werde ich versuchen, das möglichst kurz zu halten und darf was über die Lupusnephritis berichten. Bisher, wie gesagt, sind wir noch nicht so weit wie die Kollegen davor. Das heißt, wir sind erst in der Manuskripterstellung und es ist auch noch nicht durch das Board gegangen. Bisher haben sich mit dem Thema insbesondere der Balasch Odler, den Sie heute schon gehört haben, die Marion Bollheimer von unserer Pathologie und ich damit beschäftigt. Das heißt, es ist Work in Progress. Ganz, ganz entscheidend sind natürlich die Euler-ACR-Kriterien für die Diagnostik eines SLE, die wir hier nur streifen wollen. Wichtig ist, dass Sie eine Eintrittsfahrkarte für eine SLE-Diagnose dann ziehen, wenn der ANA-Titer über 1:80 ist. Und dann geht es darum, dass man Kriterienpunkte über 10 Punkte, über größere gleich 10 Punkte zusammenbekommt. Und da möchte ich Sie nur darauf hinweisen, dass die Lupusnephritis ganz, ganz stark ist. Was bedeutet das, wenn eine Klasse 4 oder eine Klasse 3 schon diagnostiziert wurde durch eine Biopsie, Sie schon den SLE diagnostiziert haben? Das heißt, hier sind Sie mit einer Nierenbiopsie ganz, ganz hoch im Geschäft, um den SLE zu diagnostizieren. Und Sie sehen das hier herunten, wie hoch punktig die Niere eigentlich hier abgebildet wird. Für uns wichtig ist, dass einerseits das Harnsediment eine ganz entscheidende Rolle in der Diagnostik spielt, das pathologisch ist und oder sich eine Albuminurie zeigt, die meines Erachtens ausreichend ist, mit einer Albumin zu Kreatinin-Ratio und nicht eine 24-Stunden-Proteinurie-Diagnostik benötigt. Das sind Hinweise auf eine Lupusnephritis. Was hilft Ihnen noch? Was sollten Sie noch abnehmen? Komplementfaktoren sind wichtig. Die Blutsenkungsgeschwindigkeit hilft Ihnen. Der hohe Anti-Doppelstrang-DNA-Titer kann Ihnen helfen. All das kann ein Hinweis dafür sein für eine Lupusnephritis. Aber hilft Ihnen natürlich nicht zur absoluten Diagnosefindung. Wie gesagt, die Diagnostik des Harnsediments und der Albuminurie sollten Sie auch bei Patienten mit einem SLE immer wieder bestimmen und die gehören regelmäßig in die Routinebestimmung hinein. Die Nierenbiopsie ist der Goldstandard, insbesondere in der Erstdiagnose. Das heißt, sieht man ein pathologisches Harnsediment mit oder ohne Albuminurie, dann gehört eine Nierenbiopsie durchgeführt. Die Lupusnephritis ist so bunt und kann teilweise so unterschiedlich dann in der Histologie ausschauen, dass hier die Biopsie ganz, ganz wichtig ist, um die Therapie entsprechend zu steuern. Im Verlauf, auch da spielt es eine Rolle. Hier sind vor allem, wenn Patienten jetzt eine neue Aktivität in dem Harnsediment aufweisen und oder eine deutlich steigende Albuminurie dann und auch natürlich ein steigendes Serumkreatinin, dann sollte über eine Rebiopsie absolut diskutiert werden. Natürlich immer in einer ganz kritischen Nutzen-Risiko-Evaluation. Ich denke, die Biopsie, und auch das steht in dem Papier, das wir bisher verfasst haben, drinnen, ist noch dazu wichtig oder kann uns noch einmal helfen, auch wenn man die Immunsuppression tapern möchte. Bei Patienten, wo man das Gefühl hat, da ist es möglich, die sind schon sehr, sehr lange in einer stabilen Remission. Dann, wo wird es spannend und wie geht es weiter? Die Pathologie ist ganz, ganz entscheidend und da wird es für uns Nephrologen von der Therapie aus spannend, insbesondere bei der Lupusnephritis in der Klasse 3, in der Klasse 4 und in der Klasse 5. Wichtig auch, die Klasse 2 und 1 gilt es immer zu beobachten. Hier ist es ganz wichtig, dass man hier eine maximale Therapie mit einem ACE-Hemmer, RAS-Blockade durchführt. Und wenn die Lupusnephritis der Klasse 2 sehr aktiv ist, und das werde ich Ihnen auch noch zeigen, dann müssen Sie auch hier darüber diskutieren, dass Sie immunsuppressiv therapieren. Auch das wird von uns in dem Papier drinnen stehen, dass wir es sehr entscheidend finden, und das wurde international schon natürlich mitpubliziert, dass man die Lupusnephritis hinsichtlich ihrer Aktivität und Chronizität noch einmal untersucht und scored. Ganz, ganz entscheidend, um ein bisschen mehr Therapieentscheidung reinzubringen. Und wir haben das dann auch versucht, in unsere Entscheidungsbäume einfließen zu lassen. Was ist ein gelungenes Ansprechen auf eine Therapie? Hier halten wir uns nach der Euler ERA-Empfehlung mit ein bisschen einer Anpassung. Dort wird eigentlich die 24-Stunden-Harnsammlung empfohlen. Ich bin persönlich der Meinung, dass die Albuminurie aus der Albumin-zu-Kreatinin-Ratio ausreichend ist, die unter 0,5 bis 0,7 Gramm pro Gramm 12 Monate nach Therapiestart ist eine komplette Remission. Für eine partielle Remission sollten Sie eine verbesserte Albuminurie nach 3 Monaten haben, beziehungsweise eine 50-prozentige Reduktion der Proteinurie nach 6 Monaten nach Therapiebeginn. Kein Therapieansprechen, wie gesagt, keine komplette oder partielle Remission. Wichtig auch noch, sollte die Proteinurie im nephrotischen Bereich liegen, das heißt, ist die Klasse 5 stark vertreten, dann muss man der Klasse 5 fürs Ansprechen ein bisschen mehr Zeit geben. Die braucht teilweise 6 bis 12 Monate länger, um da wirklich ein schönes Therapieansprechen zu sehen. Also da muss man ein bisschen geduldiger sein bei der Klasse 5. Wir haben dann versucht zusammenzufassen, wie wir die Therapieentscheidungen zusammenfassen würden, und haben hier auf der linken Seite die Klasse 3 und 4 plus minus einer 5er aufgelistet, und auf der rechten Seite zeige ich Ihnen noch die Klasse 5. Möchte aber jetzt Punkt für Punkt mit Ihnen da durch. Haben Sie in Ihrem Patienten eine Lupusnephritis der Klasse 3, 4 mit oder ohne 5 diagnostiziert, dann gibt es ein IV-Methylprednisolon gefolgt vom Oral-Prednisolon. Da ist es so, dass sich mittlerweile die Dosis deutlich reduziert hat. Ich werde Ihnen ganz in meinem letzten Slide auch nochmal zeigen, wie das Cortison-Tapering ausschaut. Aber das ist im Vergleich zu den KDIGO-Guidelines 2012 deutlich geringer mittlerweile festgelegt, und wir halten uns hier nach KDIGO. Wichtig ist, Hydroxychloroquin ist und bleibt eine Basistherapie bei Patienten mit Lupusnephritis und gehört hinein. Dann gibt es zwei prinzipielle Überlegungen, die Sie machen können. Entweder können Sie mit Cyclophosphamid Low Dose Eurolupus Protokoll starten. Das bedeutet 500 Milligramm 6-mal als Gabe im 14-tägigen Intervall. Allerdings auch mit einer großen persönlichen Favoriten, nämlich dem anderen mit MMF in der Dosis, je nachdem wie es toleriert wird, von 2 bis maximal 3 Gramm. Auch die Mycophenolsäure ist natürlich ein Präparat, das Sie verwenden können. Was wir mit hineinbringen wollen, ist die Pathologie, wo ich der Meinung bin, dass die sehr, sehr entscheidend ist in der Lupusnephritis. Das heißt, mit einem hohen Aktivitäts- und niedrigen Chronizitätsscore kann man sich schon überlegen, gleich initial mit einer Multitarget-Therapie zu starten. Hier gibt es schöne Daten, und die werde ich Ihnen ganz kurz zeigen, über das Belimumab und einen Calcineurin-Inhibitor, die, denke ich, hier zumindest wirklich hohe Aktivität überlegt werden könnten. Das Cyclophosphamid-NIH-Protokoll mit sehr, sehr hohen Dosis, glaube ich, ist sehr, sehr limitiert. Sehe ich keine Indikation mehr bei einer renalen Problematik. Aber wenn die Patienten wirklich schwer, schwer krank sind, initial bei der Diagnosefindung mit einem schweren Lupus, da denke ich, hat dieses Protokoll noch einen Sinn, auch und in Kombination mit einer beispielsweise Immunadsorption oder Plasmapherese, wobei wir persönlich die Immunadsorption hier favorisieren. Wieso vielleicht Multitarget-Therapie? Da hat sich sehr, sehr viel getan in der Lupusnephritis, und insbesondere hier bei den Calcineurin-Inhibitoren, hier ein neuer Calcineurin-Inhibitor, das Voclosporin. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass alle Calcineurin-Inhibitoren hier, denke ich, gleichwertig zu werten sind, aber die Studie war mit dem Voclosporin hier doch 3 Tabletten in der Früh und 3 Tabletten am Abend zu geben mit dieser Dosierung. Und Sie sehen hier den Outcome, hier eine deutliche Verbesserung der primären, also der kompletten Response und der partiellen Response. Und der Grund und der Treiber dessen war insbesondere die Absenkung der Proteinurie hier in dieser Studie. Das heißt, bei Patienten mit zum Beispiel einer Lupusnephritis 5 dazu kombiniert mit durchaus einer relevanten Proteinurie, könnte gerade der Calcineurin-Inhibitor einen deutlichen Benefit zeigen. Interessanterweise die anderen Outcomes, wie zum Beispiel C3, konnten durch das Voclosporin nicht verbessert werden. Und hier sehen Sie noch einmal den kumulativen Outcome mit Voclosporin, wie gesagt, eine deutliche Verbesserung, insbesondere hier gezeigt der Proteinurie. Eine zweite Multitage-Therapie, die wir mittlerweile sehr, sehr gern einsetzen, ist das Belimumab. Das ist eine B-Zell-spezifische Therapie und auch die wurde in einer sehr großen Phase-3-Studie mittlerweile untersucht und konnte hier auch einen deutlichen Benefit zeigen. Sie sehen, wie es gegeben wird, on top of Standard-Therapie. Sie beginnen mit der Infusion, dann dosieren Sie auf, das heißt, geben nach 14 Tagen eine Infusion und nach 28 Tagen und dann machen Sie die Erhaltungstherapie einmal pro Monat. Und hier sehen Sie so einen kombinierten Response Rate und Sie sehen hier eine deutliche Verbesserung unter dem Belimumab on top of Standardtherapie. Das heißt, das ist durchaus eine gute Option, um die Standardtherapie noch einmal zu verbessern. Und ich denke, das ist schon etwas für Patienten, die sehr, sehr hochaktiv in ihrem Scoring sind. Wie gehört die proliferative Lupusnephritis Klasse 3, 4 plus minus 5 observiert? Wir sind der Meinung, man muss auf jeden Fall monatlich auf die Patienten schauen und muss sich einmal 2 bis 3 Monate Zeit geben, wie die Response-Rate ausschaut, wie die Patienten in der Albuminurie rückgängig sind und auch in der Aktivität des Sediments. Sehe ich hier einen guten Rückgang, dann kann ich mit meiner Therapie fortführen. Sehe ich das nicht, muss ich mich sicherlich fragen, und das ist durchaus ein großes Problem bei den Lupusnephritis-Patientinnen, ob sie ihre Medika auch wirklich einnehmen, ob sie adherent sind. Hier hat natürlich die IV-Gabe durchaus einen Stellenwert und ich denke, gerade bei Patientinnen, die weniger gut adherent sind, kann zum Beispiel das Cyclophosphamid in dem Eurolupus-Schema durchaus das Sinnvollere sein. Sollte das ausgeschlossen werden, sind die Patienten adherent, dann kann ich mir einerseits überlegen, die First-Line-Therapie zu wechseln. Das heißt, ich kann zwischen MMF und ich kann zwischen Cyclophosphamid hin und her wechseln, so wird es derzeit von KDIGO empfohlen. Allerdings, wir empfehlen auch zu überlegen, ob man dann die Therapie erweitert. Wie gesagt, wiederum um das Belimumab oder den Calcineurin-Inhibitor. Oder die nächste Möglichkeit ist eine CD20-depletierende Therapie, hier entweder mit Rituximab oder mit Obinutuzumab. Wir haben hier trotzdem beide hineingegeben. Rituximab, wissen Sie wahrscheinlich, hat eigentlich nicht den Erfolg gebracht, den wir haben wollten, obwohl es eigentlich in Case Reports durchaus einen Benefit gesehen werden konnte, gerade bei immunologisch hochaktiven Patienten. Und prinzipiell, glaube ich, ist es hier wichtig, dass das Rituximab hier schon auch was bringt in diesen hochaktiven Patienten. Und das Zweite, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man auch die CD20-positiven T-Zellen überwacht, weil zuletzt gezeigt werden konnte, dass gerade die Patienten, die nicht wirklich gut CD20-B-Zell depletiert werden, hier mehr Aktivität, mehr Relapsraten gezeigt haben. Das Obinutuzumab ist in einer Phase-2-Studie getestet worden, werde ich Ihnen jetzt auch gleich ganz kurz zeigen, ist deutlich besser in der Bindungskapazität und kann besser B-Zellen rausholen. Und das dürfte per se bei Patienten mit einem SLE oder auch mit einer Sklerodermie, die repopulieren von den B-Zellen extrem schnell und extrem gut. Also da sehen wir nie diese Probleme wie in der Ankervaskulitis, dass die B-Zellen oft ewig lang nicht kommen. Das ist eben bei diesen Patienten deutlich anders. Das heißt, hier macht es durchaus Sinn, die B-Zellen zu monitorisieren. Haben Sie dann einen Response gefunden, dann sollten Sie die Langzeittherapie damit fahren, dass Sie die Patienten einmal stabil über 2 Jahre auf jeden Fall einmal therapieren und erst dann beginnen zu überlegen, ob Sie Ihre Therapie einmal beginnen, langsam zu reduzieren. Wobei wichtig, Cortison wird relativ rasch bereits nach 3 Monaten auf 7,5 Milligramm reduziert und hier werde ich Ihnen auch noch die Tabelle zeigen. Sollte das nicht erreicht werden, muss man sich, wie gesagt, wiederum im Zentrum Gedanken machen, was habe ich noch an Möglichkeiten, wie kann ich den Patienten noch einmal besser therapieren. Und hier haben wir auch die Möglichkeiten dargelegt. Hier noch das Nobility Trial, also Obinutuzumab in der Lupus Nephritis. Hier wurde 1 Gramm Obinutuzumab on top of Standardtherapie gegeben am Tag 1 und 15. Und das, was Sie sehen zum MMF und das, was Sie sehen, ist, dass die Patienten im Hinblick auf die komplette Response und eine kombinierte Response deutlich besser ausgestiegen sind. Und ganz, ganz wichtig, gerade diese Aktivitätsparameter des SLE wie C3, wie C4, wie Doppelstrang-DNA, die respondieren enorm gut auf diese Therapie. Hier sieht man ein enorm gutes Ansprechen. Wie schaut es aus mit der Remissionserhaltung? Hier haben Sie natürlich dann die Möglichkeit, wenn Sie vorher Cyclophosphamid als Induktion gestartet haben, entweder mit MMF, das ist die erste Wahl, oder wenn es eine Unverträglichkeit gibt, mit Azathioprin zu arbeiten. Wenn Sie schon mit MMF begonnen haben, dann führen Sie das auch weiter. Wie gesagt, relativ lang. Nicht zu kurz, sondern wirklich über eine gewisse lange Dauer. Der Lupus ist eine zahe, langwierige Erkrankung. Das heißt, Sie brauchen auch relativ lange Therapie und müssen sich halt dann immer wieder den Patienten intermittierend anschauen und überlegen, was Sie noch an Therapie benötigen. Die Klasse 5 isoliert ist etwas, was sehr, sehr selten ist. Ich hatte zuletzt wieder mal eine seit Jahren, aber prinzipiell sind es Raritäten. Hier in der mit müssen Sie differenzieren, ob die Patienten nephrotisch sind oder nicht. Sind sie nicht nephrotisch, dann können Sie mal starten mit der supportiven Therapie. Hier braucht es keine spezifische immunsuppressive Therapie, nur dann, wenn Sie andere Organe betroffen haben, die dann nach einer immunsuppressiven Therapie schreien. Sollten Sie eine nephrotische Proteinurie haben, ja, dann brauchen Sie eine Therapie, immer auf Basis Hydroxychloroquin, das ist immer die Basis, und können sich dann insbesondere überlegen, mit einem Schwerpunkt auf dem MMF als eigentlich First-Line-Variante mit einem Glucocorticoid. Sie können sich aber dazu alle anderen Dinge auch noch dazu kombinieren, wie ich es vorher gesagt habe. Aber Erstlinie wäre für mich bei der Lupus Nephritis 5 das MMF. Wie gesagt, ein bisschen geduldig sein bei dieser Erkrankung. Das dauert deutlich länger, bis die Patienten hier in eine Response gehen. Hier zum Schluss noch einmal die Tabelle mit dem Corticosteroid. Hier sehen Sie die Standardtherapie, die deutlich geringer geworden ist mit einem IV-Methylprednisolon-Puls, der deutlich niedriger geworden ist. Und dann hier bei den Patienten, die hochaktiv sind, mit einer durchaus immer noch hohen Dosierung vom Corticosteroid, aber innerhalb von 3 Monaten mittlerweile dann ein Tapering auf 7,5. Sollten die Patienten nicht so aktiv sein, und deswegen glaube ich, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, dass man die Aktivität und Chronizität evaluiert, können Sie auch überlegen, dass Sie schon mit einer niedrigeren Dosis beginnen. So machen wir es auch bei uns am Zentrum. Und hier sind noch einmal 2 unterschiedliche Therapieregime abgebildet. Wir gehen auch auf die Schwangerschaft ein, wir gehen auch auf die Transplantation ein, wir gehen auch aufs Risiko für eine Nierenersatztherapie ein. All das versuchen wir auch noch abzubilden, aber im Sinne der Zeit, und ich glaube, das, worüber es am meisten zu diskutieren gilt, sind immer die Therapieempfehlungen, würde ich hier enden und freue mich über Fragen. Danke.
Vielen Dank. Es gibt eine Frage aus dem Publikum, die ich aus dem Chat. Und zwar Sinn von ANA-Monitoring im Verlauf, also im Rahmen der ambulanten Kontrollen und Komplement wahrscheinlich auch.
Also was unbedingt gehört, sind prinzipiell die ANAs, wobei ich auf die eigentlich nicht so viel Wert lege, muss ich gestehen, weil die ändern sich nicht exorbitant. Aber vor allem das Komplementsystem ist wichtig. Die Blutsenkung, finde ich, ist ein sehr guter Parameter für die Aktivität, die ENAs und die Doppelstrang-DNA-Titer.
Katrin, wir wissen ja, dass die Lupusnephritis extrem ausgeprägt sein kann, wenn man die Patientinnen biopsiert, aber wir haben zum Beispiel kaum was gesehen in der Serologie oder in klassischen klinischen Parametern. Und deshalb gibt es immer wieder auch so den Aufruf, häufiger biopsieren. Du hast gesagt, ja, letztlich soll man sich auf die serologischen Parameter verlassen. Glaubst du, wird es irgendeine Form von Änderung geben in Richtung doch vielleicht alle 3 Jahre mit dem einen oder anderen Veränderungsprofil klinisch oder auch in den Parametern im Serum?
Also ich glaube und ich hoffe, das habe ich auch gut dargelegt, die Biopsie gehört am Anfang auf jeden Fall dazu. Ich glaube auch, dass die Biopsie im Verlauf ganz, ganz entscheidend ist. Nur aus meiner Erfahrung ist es mit den Patientinnen oft sehr schwer durchsetzbar. Ich weiß nicht, wer da besser ist als ich, aber ich bin vielleicht auch zu weich. Aber das ist ganz schwierig. Das gehört natürlich, weil, so wie ich es gesagt habe, man kann dann auch ein bisschen besser die Aktivität einschätzen und kann sich vielleicht auch überlegen, wann man vielleicht wieder ein bisschen loslässt. Ich glaube nicht, also so aus meiner Erfahrung hat der eine Patient vielleicht das C3, das für ihn gut ist, aber es gibt auch Patienten, die sind immer mit ihrem C3 niedrig und das ist komplett wurscht. Also man muss irgendwie den Parameter für den Patienten finden, der ihn ein bisschen der für ihn der Parameter ist. Das ist bei der Lupusnephritis leider nicht immer der gleiche.
Also wie man, glaube ich, bislang sieht, braucht es eine große Kunstfertigkeit, wahrscheinlich bei jeder einzelnen Glomerulonephritis und der Behandlung. Jedenfalls vielen Dank, Katrin.